Hallo, schönen guten Tag. Schön, dass ihr euch so früh schon aufraffen konntet zu einem vielleicht spannenden Vortrag. Ich muss zugeben, ich habe das ein bisschen auf die leichte Schulter genommen mit der Vorbereitung. Deswegen ist die Qualität jetzt noch nicht unbedingt gesichert. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich brauchen werde, ob zu schnell oder zu langsam. Und ihr werdet sehen, gegen Ende die Folien werden auch sinken ein bisschen in der Qualität, aber das kriegen wir schon irgendwie hier durch. Genau, mein Name ist Klops. Ich bin hier eigentlich alter Dresdner, war auch lange hier. Bin aber seit ein paar Jahren weg, arbeite in einem großen Unternehmen in einer Computerabteilung und interessiere mich gerade für das Thema Forensik. Ich würde euch quasi jetzt erzählen wollen, was ich so in den letzten Wochen, Monaten über das Thema gelernt habe. Damit ich einen Eindruck habe von euch, wie hier so die Interessenslage ist, würde ich vielleicht am Anfang nochmal eine kleine Abfrage machen. Hat einer von euch schon mit IT-Forensik zu tun gehabt? Es gibt so, okay, ja, 5 Personen. Wer hat das erste Mal oder wer hört das erste Mal von dem Thema? Ah, auch nochmal 5 Personen, also quasi beide Extremitäten gemischt. Ist hier ein Computerforensiker dabei, ein Profi? Dann fällt das nämlich nicht so auf. Also ist keiner dabei, dann fällt das nämlich nicht so auf, wenn ich hier Mist erzähle. Das ist ganz gut. Wir begleiten heute Kanye West. Der ist auch Computerforensiker, müsst ihr wissen. Und der wird uns so ein bisschen heute durch den Vortrag begleiten. Gleich die erste Frage. Ich habe am Anfang so ein bisschen so ein paar Muntermacher. Wisst ihr, was das sind? Das sind richtig, das sind Emojis, die kann man auch gar nicht so groß skalieren, das ist auch schön verpixelt, das hat mich auch ein bisschen gewundert. Das sind 2 Herzen. Und zwar, das sind die 2 Herzen, die in der Brust von diesem Kanye West auch schlagen, genau wie in meiner. Denn ganz viel, was mit Forensik zu tun hat, da geht es um Spuren auswerten und Spuren analysieren. Und das ist, wenn man zu viele davon hat, wird es auch schwierig. Aber wenn eben zu wenig da sind, ist es auch blöd. Deswegen ist ein Forensiker natürlich an guten Spuren und auch einer hohen Anzahl an Spuren interessiert. Im Gegensatz zu einem Datenschützer, der ich eigentlich auch von Herzen her bin und wo es mir eben darum geht, Spuren zu vermeiden und Daten gar nicht erst anfallen zu lassen. Das heißt, in der Arbeit eines Forensikers ist es schon doch auch durchaus ein Interesse, dass Spuren irgendwie anfallen. Wie läuft der Vortrag ab? Zunächst einmal würde ich kurz erklären, herleiten, hinleiten, was ist eigentlich diese Forensik? Gibt es das neben der IT-Forensik, gibt es da noch was davon? Haben wir vielleicht jemanden Gerichtsmediziner hier zum Beispiel? Nee, also wir gehen gleich einmal kurz ganz schnell über die verschiedenen Aspekte, die es so in der Forensik gibt. Danach würde ich gerne ein paar Grundsätzlichkeiten erklären. Wie geht ein Forensiker grundsätzlich vor? Ich glaube, das ist relativ unabhängig vom Computerbereich. Und dann gehen wir in ein paar Techniken der eigentlichen Computerforensik los. Und vielleicht ist der Vortrag auch ganz schnell zu Ende. Dann haben wir nachher noch Zeit für Fragen. Ansonsten könnt ihr natürlich immer auch Fragen gerne mittendrin stellen, habe ich überhaupt nichts gegen, oder mich dann sonst hier im Tag nochmal gerne ansprechen. So, was ist denn eigentlich Forensik? Da gibt es einen Wikipedia-Artikel, da steht dran, Forensik ist ein Sammelbegriff für wissenschaftliche und technische Arbeitsgebiete, in denen kriminelle Handlungen systematisch untersucht werden. Vielleicht ist da auch ein normal oder ein geläufigerer Begriff für ist irgendwie so Spurensicherung. Im Krimi hört man das öfter mal. Und genau, der Begriff kommt vom lateinischen Forum. Marktplatz scheint, ich bin kein Lateiner, ich nehme das jetzt mal so, was da in der Wikipedia steht. Und weil eben diese ganzen Ermittlungen früher im Rom öffentlich gemacht worden sind. Ja. Da hat sich das herentwickelt. Was gibt es überhaupt so für Untergebiete in der Forensik? Also die Rechtsmedizin, wo es darum geht, irgendwie Leichen zu untersuchen, wie jemand gestorben ist zum Beispiel, ist auch ein klassisches Gebiet der Forensik. Es gibt forensische Linguistik, da geht es darum, geschriebene Sprachen zu analysieren. Geschriebenes Wort hat eine bestimmte Person ein bestimmtes Schriftstück verfasst oder wenn da verschiedene Schriftstücke geschrieben worden sind, sind die vielleicht von der gleichen Person verfasst worden. Genau. Phonetische Forensik, da geht es dann um das ausgesprochene Wort. Genau, ein ganz anderes Gebiet. Toxologie und Serologie um Gifte. Es gibt, weiß jemand, was Entomologie ist? Ja, genau. Da habe ich mal so eine Fliege auf ein verwesten Stück Fleisch genommen. Die Bilder sind ganz schön schlecht, ne? Hier so groß. Na egal. Ihr erkennt die Fliege. Genau, das ist zum Beispiel auch ein Bereich der Forensik, der irgendwie im 12., 13. Jahrhundert wohl schon angewandt worden ist, weil die Leute auch schon sehr früh erkannt haben, dass Tiere unheimlich schnell an tote Menschen gehen oder auch irgendwie in Häuser, die mehr oder weniger gut bewohnt sind und dass man eben daraus auch gewisse Ableitungen herleiten kann. Es geht noch weiter, also das Themengebiet ist unheimlich riesig, Spurensuche, Psychiatrie, Psychologie, Ballistik zum Beispiel, habt ihr auch schon mal gesehen, wo eben mit Pistolen auf so einen Gelblock geschossen wird, um zu gucken. Und jede dieser Forensik-Kategorien hat noch 10.000 Unterblöcke. Also das ist ein riesen Themengebiet. Und heute soll es gehen um Computerforensik. Genau. Kommen wir mal ein bisschen zum Grundsätzlichen. Der Ansatz ist eigentlich beim Forensiker die Lukácsche Regel. Es kann keinen Kontakt zwischen zwei Objekten geben, ohne dass dieser Kontakt wechselseitig Spuren hinterlässt. Ja, das kennt ihr alle aus dem Parkhaus. Ja, wenn ihr da rausfahrt oder reinfahrt in die Parklücke und ihr habt euch da ein bisschen verschätzt, dann bleibt ein bisschen vom Parkhaus an eurem Auto kleben, aber ein bisschen vom Auto bleibt auch am Parkhaus kleben. Und die Aufgabe des Forensikers ist es dann zum Beispiel, aus diesen Spuren zu lesen, passt das Auto zu den, passen die Lackspuren zum Beispiel, die am Parkhaus kleben geblieben sind, zu dem Auto, was jetzt zum Beispiel auch zu analysieren ist. Oder eben vielleicht auch passt es nicht, also es geht auch um Aussagen zu treffen, nee, ich kann keinen Bezug herstellen, das ist halt auch sehr wichtig. Es geht immer darum, kann ich einen Bezug herstellen oder nicht. Wichtig ist auch, dass man keine Spuren hinterlassen soll, möglichst. Natürlich den Tatort oder den Tathergang oder das Tatstück nicht verändert, weil es natürlich einerseits denn gegebenenfalls auch vorhandene Spuren zerstört, ja, und andererseits aber auch natürlich die Aussagefähigkeit des ganzen Schaubildes in Frage zu stellen lässt. Also gerade im Computerbereich ist es so, wenn ich einen Computer habe und ich möchte auf dem Computer forensische Aussagen, ich ziehe mal meine Jacke aus, sonst wird es ein bisschen zu warm, auf diesem Computer forensische Auswertungen machen, und installiere dann aber erstmal 10.000 Zusatzprogramme und Auswertungsprogramme, dann gehen gegebenenfalls ganz wichtige Informationen verloren oder diese Produkte installieren zusätzliche Administrationskomponenten, die dann eben die Aussage nicht mehr so ganz eindeutig sein lassen. Ich habe noch ein weiteres Beispiel, über das ich reden würde. Zum Beispiel, wenn ich eine Festplatte einfach nur anmache, dann kann ich das auch an zwei Seiten sehen. Also das ist jetzt nicht das Parkplatzbeispiel, sondern eben ein bisschen dann schon näher im Bereich der IT. Wenn ich eine Festplatte hochlaufen lasse, dann hat die intern einen Counter. Ja, das heißt, allein schon das Anmachen der Festplatte wird intern in einem Zähler vermerkt. Und ich kann eben messen, wenn ich diesen Counter über eine gewisse Zeit messe, eben wie oft diese Festplatte angelaufen ist und hat sie jemand seit dem letzten Mal, seitdem ich sie angemacht habe, vielleicht nochmal angemacht. Auf der anderen Seite natürlich, wenn ich eine Festplatte anmache, dann das andere System, was da ja damit oder das andere Objekt, was damit in Kontakt kommt nach der Lockartschen Regel, wäre das Stromnetz zum Beispiel. Und der Stromnetz kann messen, ja, hier wird gerade Energie entnommen. Ne, die, und da kann man dann sagen, ja, das war Energie, die braucht so ungefähr eine Festplatte, oder nee, das war eher ein Föhn. Ja, das sind einfach unterschiedliche Leistungsabnehmer. So, was ich gelernt habe in letzter Zeit, ist, ist kein Job für Fundamentalisten. Also ich bin eigentlich jemand, ich strebe immer nach perfekter Sicherheit. Genau. Und nach eindeutig zu treffenden Aussagen. Das habe ich aber gemerkt, das ist in der Forensik nicht so ganz einfach. Meine Ansicht ist halt immer, jeder interpretiert seine Bits so, wie er mag. Da habe ich hier rechts ein Foto mal genommen, das ist vom Vortrag vom 31C3. Es geht da um Funky File Formats. Da hat jemand daran gesessen, der hat eine Grafik erstellt, ein JPEG-Bild, was aber auch gleichzeitig ein Java-Programm war. Und wenn man dieses JPEG-Bild AES verschlüsselt hat mit einem bestimmten Schlüssel, dann ist ein PNG-Bild dieser Chaosknoten draus geworden. Und wenn ich mir das, die gleiche Datei mit einem anderen Schlüssel verschlüsselt habe, dann ist ein Film draus geworden. Und wenn ich das Triple Desk verschlüsselt habe mit einem bestimmten Schlüssel, dann ist ein PDF-File draus geworden. Und es geht eben darum, oder das ist auch mein ganz großer Knackpunkt, auf der Festplatte oder in so einem Computersystem, da liegen erstmal nur Bits. Und Bits kann jeder so interpretieren, wie er das möchte. Und ein Forensiker geht aber eben ganz oft her und sagt, da liegen Bits, die sehen so aus wie ein Word-Dokument, das ist bestimmt dann auch ein Word-Dokument. Und das muss man, da muss man sich dann auch als Forensiker mehr oder weniger drauf einlassen, weil meistens ist es tatsächlich ein Word-Dokument. Ne? Genau, man muss mit Ungewissheiten leben. Untersuchungsergebnis und Untersuchungsaufwand, die korrelieren relativ häufig. Das heißt, je länger man Zeit in eine Untersuchung steckt, desto eindeutiger wird man auch sagen können, ja, das ist tatsächlich nur eine Textdatei. Oder bei einer Textdatei ist es relativ einfach, aber gerade bei komplexeren Dateiformaten, ja, das ist tatsächlich nur eine Word-Datei. Und es ist immer auch die Aufgabe zu entscheiden für eine Analyse, was ist jetzt die Tiefe, in die ich gehen möchte. Also wenn ich zum Beispiel von der Festplatte mir eine Kopie ziehe, untersuche ich dann zum Beispiel auch, ob die Firmware von der Festplatte, von der ich da eine Kopie ziehe, ob die 1:1 dem entspricht, was der Hersteller ausliefert. Ja? Und das sind zum Beispiel Fragen, die man auch technisch nur sehr schwierig beantworten kann, weil eben so eine Firmware aus einer Festplatte auslesen so ganz leicht auch nicht ist und die Hersteller da auch ihre Firmwares auch nur partiell rausgeben und dokumentieren und jeden einzelnen Stand irgendwie nachweisen. Das kann man alles machen, aber der Aufwand ist halt sehr hoch und meistens ist der Erkenntnis, ja, passt schon. Ne? Deswegen lässt man es doch öfter sein. Und weil man häufig, gerade wenn es um Cybercrime geht, also wo es nicht darum geht, irgendwie, dass Leute mit einfach nur normale Straftaten jetzt computergestützt machen, irgendwie Betrugs-E-Mails schreiben, sondern eher wenn es dann auch um Malware geht, um Schadprogramme, um Word-Programme, die vielleicht irgendwie eure Festplatte verschlüsseln, um Word-Dokumente, die eure Festplatte verschlüsseln. Da kommt man dann auch ganz oft in diesen Bereich, wo die Dateiformate oder wo die Angreifer, die Bösewichte, die Täter mit den Dateiformaten rumspielen und die dann eben nicht mehr so ganz, um eben Schwachstellen auszunutzen, und die Dateiformate sind dann eben nicht mehr so ganz standardkonform. Und das vertragen halt viele Tools nicht und crashen. Ja, also auch wenn man da teure Profi-Software einsetzt, ist es doch relativ häufig so, dass mit Programm 1 kann ich irgendwas nicht analysieren, ich probiere es mal mit Programm 2. Und das ist für mich auch, also das ist im Forensikerbereich, ich habe da jetzt schon ein, zwei Schulungen auch besucht, das ist nur eine ganz übliche, so ein ganz übliches Mindset, was man da irgendwie mitbekommt. Da habe ich auch große Probleme persönlich, mich jetzt drauf mit anzufreunden, weil meistens gar nicht so hinterfragt wird, warum klappt das denn jetzt mit Programm 1 nicht, warum klappt es denn mit Programm 2, sondern wenn ich mit Programm 2 für mich plausibles Ergebnis bekomme, weiterarbeiten, ja, einfach um Zeit zu gewinnen. Wenn es um unendliche Ermittlungen geht, also wir haben hier den Kanye West, der eben vor so einem Riesenhaufen Festplatten gerade sitzt und die heute noch auswerten muss, das dauert unheimlich viel Zeit, allein schon die Images anzufertigen, aber eben dann auch noch zu analysieren. Und weil man eben keine unendlichen Ermittlungen will, ist eben die Aufgabe eines Forensikers, komm schnell zu einer Antwort. Man kann jetzt zum Beispiel in einem großen Unternehmen nicht bei jedem Virenbefall ein Image ziehen und herausfinden, wie ist denn das passiert oder welcher Virus ist denn das eigentlich, sondern ganz häufig kommt man, wenn man zu der Entscheidung kommen kann, das ist kein maliziöses Programm, sondern das ist Nutzer, das ist ein Ereignis, was einen Verdacht ausgelöst hat, was tatsächlich vom Nutzer ausgelöst ist, dann lassen wir den Rechner weiterlaufen. Oder das ist ein Ereignis, was durch ein Schadprogramm ausgelöst worden ist, dann einfach den Rechner neu aufsetzen. Genauso geht es darum, manchmal kann man die Analyse beschleunigen, wenn man vorbereitende Maßnahmen trifft. Gerade in so großen Unternehmen kann man sich zum Beispiel darauf entscheiden, Netzwerk-Packet-Captures zu machen, das heißt, den sämtlichen Netzwerkverkehr aufzuschneiden, mitzuschneiden, da kommen wir nachher nochmal ein bisschen in die Details. Das ist nur sehr schnell sehr teuer. Ja, das hat GCHQ ja, glaube ich, auch gemacht. Die haben einmal so einen Full-Take, irgendwie 7 Tage. Das kostet aber richtig, richtig viel Geld. Dafür hat man dann für 7 Tage sehr wertvolle Daten, die man, wo man eben sehr, sehr gute Aussagen später mittreffen kann. Hier bei der Arbeit, wenn ein Forensiker bei der Arbeit ist, ein ganz wichtiger Aspekt ist immer Dokumentation, dass man nicht nur eine Aussage macht, sondern dass man auch aufschreibt, welche Analysen hat man gemacht und was sind eben die Ergebnisse, die dabei rausgekommen sind. Das hat hauptsächlich 2 Gründe. Meistens braucht man diese Informationen nicht nur bei der aktuellen Ermittlung, sondern irgendwie wird später nochmal darauf angesprochen. Gerade vor Gericht ist es denn so, ein halbes Jahr später kommt zuerst zu dem Verfahren und dann muss man eben eine Aussage dazu treffen. Oder wenn man das im Wirtschaftsbereich macht, dann stellt der Kunde erst ein halbes Jahr später nochmal eine Frage. Oder man hat einfach ein halbes Jahr später nochmal einen anderen ähnlich gelagerten Fall und kann dann irgendwie 2 verschiedene Fälle korrelieren und merkt, das ist irgendwie was Größeres oder die hängen irgendwie zusammen. Und natürlich, um Kooperationen zu ermöglichen. Ganz oft ist es so, wenn die Fälle ein bisschen komplizierter sind, dann arbeiten da verschiedene Forensiker zusammen. Der eine spezialisiert sich zum Beispiel mehr auf Netzwerke, der andere spezialisiert sich mehr auf Hosts, also auf einzelne Computer. Und der dritte spezialisiert sich mehr auf einzelne Dateien. Und eben dann, wenn es eine gute Dokumentation gibt, dann können eben diese Forensiker ihre Ergebnisse besser interpretieren und verwerten und wissen, was hat jetzt der andere gemacht und welche Aufgaben sind jetzt in einem Fall noch offen und welche nicht. So, ganz wichtig bei der Arbeit, dass man, wenn man nur Vermutungen trifft, dass man die auch ganz klar als Vermutungen deutlich macht. Ich habe jetzt mal ein Beispiel hier dabei. Was reimt sich auf Uschi? Das macht ihr mal selber. Was reimt sich auf Uschi und riecht nach Fisch? Schreibt jetzt mal jeder auf seinen Dokumentationszettel, den unsichtbaren, mental. Wer von euch hat Sushi da stehen? Ja, das sind auf jeden Fall nicht viele. Das heißt, manche haben Sushi vermutet oder es ist eine mögliche Lösung, es muss aber nicht Sushi sein. Andere, also Indizien sind keine Beweise, aber vielleicht ganz gute Anhaltspunkte. Ja, das heißt, dass man von den Erkenntnissen und Vermutungen, die man gewinnt, dass man dort neue Thesen aufstellen kann und diesen Thesen und diesen Fragestellungen dann hinterhergehen kann. und probieren kann, die dann eben mit anderen Beweisen und anderen Fakten, die man dort im System findet, nochmal zu untermauern, so dass eben sich Thesen und Fragestellungen erhärten oder eben nicht. Ein grundlegendes Beispiel, was ich hier habe, wenn ich jetzt auf einer Festplatte durchstöbere und finde in einem Browser-Cache Dateien, dann heißt das nicht unbedingt, dass die Dateien, die dort vorhanden sind, dass ein Nutzer die absichtlich runtergeladen hat, sondern man kann auch eine x-beliebige Internetseite besuchen und so eine Dateien, die dann da im Cache liegen, können eben von der Seite eingebunden werden, die lädt dann mein Browser automatisch runter und es ist sogar so, dass ich die Dateien, die da drin sind, dem Nutzer als Nutzer nicht nochmal also explizit gesehen haben muss. Das heißt, nur weil man jetzt im Cache eines Browsers auf einem Image eine gewisse Datei findet, heißt es noch lange nicht, dass eben der Nutzer sie explizit angefordert hat und dass er sie gesehen hat. Das ist ein unzulässiger Schluss. Und das muss man als Forensiker A wissen, aber meistens lesen die Reports, die man anfertigt, auch Leute, die technisch gar nicht so ganz versiert sind und denen muss man das auch nochmal meistens, oder wenn man es gut macht, nochmal erklären. Computer sind insgesamt sehr komplexe Geräte und die eigenen Begrenzungen und die eigenen Probleme sind oft auch schwierig zu erkennen. Also auf die Idee zum Beispiel, dass wenn ich von einer Festplatte mir ein Image kopiere, dass die Festplatte mir ein anderes Image zurückgibt, als sie eigentlich hat, oder dass sie zwei Images bereithält, zwei verschiedene Arten von Daten. Und mir vielleicht gar nicht die Daten zurückgibt, die ich als Forensiker erwarte. Darauf kommen halt auch nicht immer alle Forensiker. Also das Know-how unter den Forensikern ist sehr unterschiedlich und die Vorbildung. Und gerade wenn man da im Strafbereich unterwegs ist, ist es die Wahrscheinlichkeit, dass man da jetzt nicht den Top-Experten bei den Ermittlungen hat, gar nicht so ganz klein. Das heißt, eine Wahrscheinlichkeit, dass da unzulässige Aussagen getroffen werden, wenn man eigentlich unschuldig ist, ist so ganz klein, meines Erachtens nach auch nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man gut davonkommt, wenn man straffällig war, ist eben auch nicht so ganz klein. Ist leider eben nicht perfekt. Es gibt auch gerade je fortgeschrittener ein Angriff erfolgt oder so eine Straftat, desto mehr Mühe geben sich auch Angreifer, ihre Spuren zu verwischen. Da gibt es ein ganzes Themengebiet, das heißt eben Anti-Forensics, wo es eben darum geht, A, keine Spuren anfallen zu lassen. Da geht es ja auch ganz viel drum in dieser Konferenz, eben, dass man schon beim Browsen gar nicht probiert, wesentliche Dateien anfallen zu lassen. Man browst im Private-Modus oder man nimmt eine Live-CD, man verschlüsselt so viel wie möglich. Es gibt solche Methoden wie Steganographie, wo es darum geht, um Informationen in anderen Informationen quasi unsichtbar zu verstecken. Geht aber auch weiter, eben was ich gesagt habe, habe ich jetzt so ein Paper gelesen, wo Leute auf Festplatten Firmware-Images ausgetauscht haben, die dann erkennen, wenn ich eine Festplatte von Anfang bis Ende an auslese, das erkennt die Festplatte und dann sagt sie, ja, von Anfang bis Ende werde ich eigentlich nur im forensischen Fall ausgelesen, deswegen gebe ich da andere Daten zurück, als wenn ich normale Operation habe. Oder eben, wenn ein Angreifer auf einem System war, probiert er tatsächlich auch nochmal seine Spuren zu verwischen, zum Beispiel Protokolldateien zu löschen oder überhaupt Dateien zu löschen, um es dem Ermittler zu erschweren. Andererseits muss man auch hier wieder sagen, als Hacker hat man ja ganz oft so, oder wenn man in der Sicherheit zu tun hat, hat man relativ oft dieses Mindset, und der Angreifer, das ist auch irgendwie so ein Nation-State-Attacker, man bereitet sich ganz häufig so auf diesen Nation-State-Attacker vor, ein Angreifer mit sehr, sehr viel Know-how und sehr, sehr viel Geld und sehr, sehr viel Ressourcen, ist aber halt meistens nicht so. Also 99% aller Vorfälle, aller Straftaten, aller Angriffe in Firmen oder so, das sind so eine Feldwald- und Wiesenangriffe. Ja, da ist irgendwie durch Zufall irgendein Virusbefall oder derjenige, der da einen Betrug vorhatte, der hat sich gar nicht so viel Mühe gegeben, sondern er hat gedacht, hier auf meinem Computer, ich werde schon nicht erwischt. Und diese Superhacker-Angriffe, damit hat man halt im Regelfall überhaupt nichts zu tun. Und deswegen ist es ganz häufig nicht wirtschaftlich, sich da um solche Sachen Gedanken zu machen. Aber man muss natürlich genau erkennen, oder sich bewusst sein, wann lohnt es sich denn mehr Aufwände zu machen. Bevor man anfängt zu ermitteln, sollte man sich überlegen, will man gerichtsfest ermitteln oder nicht? Ja, gerichtsfest ist in vielen Fällen, gerade was, na klar, also sobald es um Strafermittlungen geht, ist das wichtig. Aber gerade wenn man in größeren Unternehmen ist, braucht man nicht immer gerichtsfest zu ermitteln. Es geht dann da häufig nur ganz darum, zu erkennen, wo hat sich ein Angreifer ausgebreitet, und das gehört mehr oder weniger zum Tagesgeschäft. Welche Art von Angriff hat er gefahren? Welche Daten sind irgendwo betroffen? Und dann mitigierende Maßnahmen treffen, und nächsten Tag geht's weiter. Man kann da die Chance, einen Angreifer aus dem Internet hinter drei Tor-Services jemals aufzuspüren, ist einfach so gering, dass sich da oft gar nicht lohnt, eine polizeiliche oder eine Strafermittlung zu starten. Ganz wichtig ist auch, dass man sich vor der Arbeit eine ganz genaue Aufgabenstellung holt von seinem Kunden oder von dem Fall. Ich habe hier neben eine kleine Grafik angezeigt. Da geht es um Festplattenpreise. Die Festplatten werden immer günstiger. Es fallen heutzutage immer mehr Daten an. Und in diesen Datenmengen muss man sich dann auch zurechtfinden. Also gerade wenn ich jetzt Images von Computern untersuchen muss, und dann liegen da irgendwie so 12 Terabyte Daten. Das ist zum Teil, also es dauert erstmal lange, die zu durchsuchen. Und per Hand komme ich da halt nicht weiter, sondern muss natürlich einerseits viel automatisieren, und um aber auch die Automatisierung in die richtige Richtung zu treiben, muss ich relativ genau wissen, wonach ich suche. Und dann, wenn man weiß, was ist die genaue Fragestellung, dann muss man sich auch Gedanken machen, wie kommt man dahin. Also wenn zum Beispiel eine Fragestellung ist, hat ein be bestimmter Benutzer auf Seite XYZ rumgebraust, dann ist vielleicht eine wichtige Fragestellung, bevor ich mir sage, okay, ich gucke mir die Browser-History an oder den Browser-Cache oder sowas, erstmal zu ermitteln, welche Browser sind denn erstmal überhaupt auf einem Computer verfügbar. Ja? Und dass man irgendwie, sonst klickt man halt die ganze Zeit so im Internet Explorer rum, und der Nutzer nutzt in echt Firefox zum Beispiel, dann finde ich im Internet Explorer gar nichts. Ja, das ist ja eben eine wichtige Fragestellung. Ja, und dann bei der Durchsuchung fokussiert bleiben. Ja, man findet da nämlich ganz häufig andere interessante Artefakte, da redet man von Artefakten, die vielleicht auf ähnlich, oh, hier, da hat auch jemand, keine Ahnung, MP3s, ja, auf dem Firmenrechner vielleicht gar nicht so legitim, aber ist jetzt nicht die Fragestellung. Es geht jetzt darum, hat der irgendwie diese E-Mail verfasst, wo es um Betrug geht. Also eben fokussiert bleiben und nicht ablenken lassen. Da hat der Kanye West öfter Probleme mit. So, gute Fragen, schlechte Fragen. Fragestellungen, wir machen mal ein paar Beispiele. Fragestellungen, die jetzt nicht so ganz super sind. Hier, Forensiker, mein iPhone wird heute irgendwie ist irgendwie ein bisschen wärmer als sonst. Kannst du mal gucken, ob da irgendwas so ein Hacker ist oder so? Das ist halt viel zu allgemein. Ja, was macht man denn da? Es sind halt auch 32 GB. Soll man jetzt jedes einzelne Programm da irgendwie auf Schadfreiheit untersuchen oder so? Das ist eine sehr unangenehme Fragestellung, ja? Ja, eine bessere Fragestellung zum Beispiel: Wurde im Kontext eines Nutzers 2342 das Programm C Windows Calc jemals gestartet? Ja, das ist eine sehr spezifische Frage. Da kommt man relativ fix auch zu einem Ergebnis. Oder man kommt auch zu einer Aussage, kann ich dir nicht beantworten. Ja. Zum Beispiel, andere gute Frage ist, können Rückstände von Daten auf einem System gefunden werden, die unterstreichen, dass ein Nutzer des Computers, der da gerade zu untersuchen ist, von einer bestimmten Information Kenntnis haben konnte. Ja. So. Wann kommen Forensiker zu Einsatz? Zum Beispiel bei polizeilichen Ermittlungen, bei Betrugsfällen, auf ein, zwei Schulungen, auf denen ich da schon war, da geht's, waren hauptsächlich die anderen Teilnehmer waren Polizisten und die haben hauptsächlich Kinderpornografie gemacht. Da gibt's auch ganz, das ist ganz krass, die haben ganz viel forensische Arbeit ist Analyse von Kindesmissbrauchsbildern und Filmen und so. Und die sitzen dann davor und müssen irgendwie 50 Gigabyte Bilder ganz oft durchklicken und sehen da ganz schlimme Sachen. Aber das ist eben gehört ganz häufig mit zum Business. Da gibt es auch Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Und das kommt später auch nochmal, da gibt es auch Programme, die sich darauf spezialisiert haben, diesen Use Case zu unterstützen. Aber eben also nicht nur bei den polizeilichen Ermittlungen, sondern auch sonst bei zivilrechtlichen Sachen vor Gericht, dass man als Sachverstand benötigt wird. Bei Security Incident Response in gerade größeren Unternehmen oder auch in gibt's auch Unternehmen, die sich da auf Security Incident Response konzentrieren und das dann als Dienstleistung verkaufen, falls ein Unternehmen kein eigenes Security Incident Responder und Forensiker hat, die kann man sich dann als Dienstleistung einfach einkaufen. Ganz häufig werden auch gibt es da Stellenanzeigen bei Anbietern von Sicherheitsprodukten. Die brauchen das nämlich auch, die werten eben die Standardangriffe aus und probieren ihre Produkte und ihre Sicherheitstechnologie dann auf diese Angriffe auszurichten. So, das war so das Thema Allgemeines. Gibt es momentan Fragen? Nee. So, dann kommen wir jetzt in den eher technischeren Teil des Vortrags. Erstmal, je nach Fragestellung eignen sich verschiedene Orte und Techniken, um eine Antwort auf die Frage zu finden. Man will vor allem schnell, das hatte ich auch schon gesagt, an Antworten kommen. Das heißt, manche Technologien, manche Orte, manche Arten der Informationen kriege ich eben aus anderen Quellen leichter als aus wiederum anderen Quellen. Gibt es auch ein Wort, das ist Prozessökonomie, ja, dass man eben auch sehr, sehr sich darauf fokussiert und sehr schlank ist, in dem, wie man seine seine Aufgaben angeht. Und jede Untersuchung kann wiederum Informationen liefern für andere Untersuchungen. Also ich hatte das Beispiel ja vorhin schon mal, wenn ich ein Computer-Image durchsuche, dann komme ich vielleicht darauf, dass ein Nutzer ein Angreifer ein gewisses Programm nutzt. Ja? Und wenn ich weiß, oh, ein Angreifer nutzt ein Programm, auf einem Computer ein bestimmtes und das ist, da gibt es auch eine Regel, meistens ist diese Uniqueness von Events, das sind oft ganz gute Indikatoren, die haben eine hohe Entropie und danach kann ich dann auf anderen Systemen suchen. Also das heißt, wenn ich jetzt einen Angreifer nachweisen kann, der benutzt eine Art von Programm relativ häufig, auf einem System, dann kann ich gucken, wo ist denn dieses Programm, auf welchen anderen Computern in meiner Infrastruktur, die mich da interessiert, auch noch installiert oder wo wird das häufig ausgeführt und kann da eben da vielleicht darauf kommen, dass ein Angreifer dort auch aktiv ist. Oder ich finde bestimmte Art von Programmen als Host-Forensiker oder Dokument und gebe das Dokument an jemanden, der sich hauptsächlich um Dokumente kümmert, der kann dann gucken, was macht jetzt genau dieses Dokument und kann dort vielleicht einzelne IOCs, sagt man, Indicators of Compromise rausfinden, die ich dann auch wiederum an mein Netzwerk oder meine Host-Truppe geben kann, die denn danach sucht. Genau, habe das schon auch anklingen lassen. Es gibt drei große Quellen eigentlich an Informationen für Forensiker in Netzwerken. Einerseits sind das so ganze Netzwerkdienste. Heutzutage haben wir sehr, sehr, sehr vernetzte Infrastruktur. Jedes Gerät macht eigentlich und jeder Service macht eigentlich mehr oder weniger Netzwerkkommunikation. Dann natürlich die einzelnen Informationen, die ich auf einzelnen Computer finde, also Host-Based Forensics. Und als dritte große Gruppe gibt es die Document-Based Forensics. Da geht es eben darum, sich um einzelne Dokumente und die Informationen, die da drin sind, zu kümmern. So, bei den Netzwerkspuren, das bedeutet in der Regel, irgendwelche Logs auswerten, zu durchwühlen. Je nachdem, wie viel Netzwerkverkehr ist, gibt's halt, und je nachdem natürlich auch, wie die Infrastruktur, wo man gerade arbeitet, arbeitet, gibt's da sehr, sehr, sehr viele Logs oder vielleicht auch gar keine Logs. Ja, das ist beides schwierig. Je nachdem, wie lange so ein Angriff, also wenn wir es hier jetzt tatsächlich mit Cybercrime zu tun haben, das ist der Bereich, wo ich mich am besten auskenne. Aber ich kann mir vorstellen, dass es bei den Polizisten oder so Standardbetrugsfällen oder so auch gleich ist. Je länger das Event zurückliegt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass da eben noch Logs vorliegen. Die werden halt irgendwann auch verworfen. Aus einerseits natürlich gesetzlichen Vorgaben, aber auch andererseits aus speichertechnischen Vorgaben. Es interessiert einfach heutzutage keinen mehr, wer 1998 sich auf einer Internetseite irgendwas runtergeladen hat. Na gut, da gibt's auch wieder das Argument, okay, so eine Firma wie Google, die verwerfen keine Logs, das ist einfach zu günstig zu speichern, aber für viele ist es eben doch noch ein Problem, so viele Daten kostengünstig zu speichern und wie gesagt, die juristischen Vorgaben. In der Regel heißt es eben Logs auswerten, es führt relativ schnell, wenn man dort ein paar Erkenntnisse hat, ein paar Auffälligkeiten zu betroffenen Systemen. Man findet also den Computer oder die Computer, die in einem Vorgang betroffen waren, kann von dort aus vielleicht auch wiederum weitergucken, welche weiteren Computer sind von dort aus betroffen und eignen sich natürlich nur, wenn der Ermittlungsgegenstand oder der Fragengegenstand Netzwerkkommunikation mit sich bringt. Der Vorteil, gerade wenn man in Unternehmen arbeitet, sind das relativ leicht sammelbare Quellen, weil man eine gemanagte Infrastruktur hat. Sowas ist natürlich bei polizeilichen Ermittlungen nicht ganz so leicht heranzukommen. Aber wenn man im Unternehmen arbeitet, dann kann man sagen, alle Computer müssen sich über einen zentralen Dienst authentifizieren oder alle Computer nutzen einen zentralen DHCP-Dienst. Die Daten sind recht schnell im Zugriff, da gibt es eben Standard Schnittstellen für. Die Daten senken, das heißt, die Systeme, wo diese Daten anfallen, die Netzwerksysteme, sind hoffentlich noch nicht kompromittiert. Das heißt, das ist eine mehr oder weniger vertrauenswürdige Quelle. Ja, wenn da irgendwie der Computer sagt, da gab es eine Netzwerkkommunikation, wenn der Proxy Computer mir sagt, da gab es eine Netzwerkkommunikation zwischen Client Computer A und Server Computer B, dann ist das auch sehr wahrscheinlich, weil eben der Angreifer diese Proxy-Logs rückwirkend nicht mehr ändern kann, es sei denn natürlich, er hat den Proxy auch kompromittiert. Das ist auf einem Computer, wenn der Angreifer meinen Client Computer zum Beispiel übernommen hat, dann ist das schon sehr viel wahrscheinlicher, dass der zum Beispiel diese Logs gelöscht hat oder diese Informationen über diesen Zugriff. Genau, wenn ich mir ein Drittsystem angucke, wie so ein Netzwerk-Log, dann verändere ich auch die betroffenen Systeme nicht. Das ist auch ein Vorteil, wir lassen den Tatort unverändert. Andererseits ist man halt auch noch sehr weit weg von den betroffenen Systemen. Das ist eher so ein Nachteil. Das heißt, ich sehe, da gibt es verdächtige Kommunikation, aber ich sehe halt oft, je nachdem, welche Log-Datei ich da anzapfe und welche Qualität der hat, aber ich sehe halt nicht, welcher Benutzer ist denn das zum Beispiel oder welches Programm ist denn das oder welchen Speicherabdruck hat das denn. Genau. Was man sagen muss, TLS, also Verschlüsselung der Netzwerkkommunikation, wird immer stärker. Das macht natürlich die Auswertbarkeit, gerade wenn es ums Detail geht, wenn es nicht nur um Metadaten geht, macht es sehr viel schwieriger. Da seht ihr wieder die zwei Herzen von Kanye West, die da in seiner Brust schlagen. Als Datenschützer möchte er natürlich die Daten verschlüsselt lassen und nicht aufbrechen. Aber als Forensiker hat er durchaus oder kann er durchaus da ein Interesse haben, bei den zentralen Systemen, wo die Netzwerkverbindungen drüber gehen, den Traffic nochmal aufbrechen zu lassen. Was wiederum auch gerade in Unternehmen durchaus möglich ist. Genau, was sind zum Beispiel typische Quellen für Netzwerkforensik? Zum Beispiel sind das eben Proxy-Logs. Das Proxy sind Computer, die stellvertretend für Client-Computer Internetverbindungen aufbauen. DHCP und DNS-Logs, also ein Computer eine IP-Adresse zugewiesen bekommt und oder Namensabfragen macht. VPN-Dienste, wenn sich ein Nutzer über ein VPN einwählt, wann hat er sich eingewählt, von wo hat er sich eingewählt. Firewall-Logs, ja, hat ein Nutzer probiert, sich mit einer bestimmten Netzwerkzone zu verbinden. Da ist die meines Erachtens der Nutzen ist da eher eingeschränkt, aber auch eine ganz häufige Netzwerkquelle. Es gibt was richtig Gutes, das nennt sich Network Flows oder NetFlows. Das sind eben genaue Verbindungsbeschreibungen, die einen Router an eine Logsenke schicken kann, wo denn eben das ist eigentlich gedacht für die Netzwerkingenieure, damit die gucken können, wie die Performance des Netzwerks ist und damit die Debugging machen können. Aber für die Forensiker ist das auch eine super Quelle, um eben zu gucken, genau wann hat welcher Computer wie lange mit wem gesprochen, wie viele Daten sind darüber gegangen, welche Ports waren da involviert. Es sind reine Metadaten, das heißt, man sieht nicht, was genau ist da gesprochen worden, aber ganz häufig ist eben der Vorteil bei diesen Metadaten, die sind einerseits klein und kostengünstig zu speichern und ziemlich automatisiert auszuwerten. Zentrale Authentifizierungsdienste, gerade im größeren Unternehmen, kann man dort anfragen. Wenn es um einen Vorfall geht, wo bestimmte Services betroffen sind, fragt man Serverlogs an. Und dann gibt es noch diesen Holy Grail sozusagen, wo alle Informationen gespeichert werden. Das wären diese PCAPs, die Packet Captures. Da gibt es durchaus auch Unternehmen, die speichern zumindest für einen gewissen Zeitraum ihren kompletten Netzwerk-Traffic. Das ist unheimlich teuer, den speichern sie dann auch nicht so lange, aber da kann man eben dann rückwirkend jedes einzelne Bit nachvollziehen, was wann welcher Computer mit wem ausgetauscht hat. Und da hat man nicht nur die Metadaten, sondern eben auch die eigentlichen Daten, die dort ausgetauscht sind. Und auch da wiederum, gerade in größeren Unternehmen, hat man ja häufig Zugriff auf die SSL oder TLS-Schlüssel und kann dann deswegen nachwirkend auch so einen TLS-verschlüsselten Verkehr aufbrechen. Außer wenn der natürlich mit Forward Secrecy konfiguriert ist, aber das ist vielleicht zu sehr ins Detail. Ich habe hier mal einen Log mitgebracht, das ist zum Beispiel so eine Proxy-Log-Beispiel. Da sieht man am Anfang ein Timestamp, dann kommt eine Client-IP, was ist denn für einen HTTP-Statuscode darüber gegangen, die Bytes, die da ausgetauscht worden sind, welche HTTP-Methode das war, GET, POST oder DELETE oder sowas. Man sieht, welche URL da angefragt worden ist, ja, und weitere Details. Irgendwie User Agent ist ganz üblich, Referrer ist ganz üblich. Das ist eine sehr, sehr wertvolle Logquelle. Das ist hier mal ein Beispiel für Packet Captures. Damit sowas existiert, muss man sowas natürlich konfigurieren. Aber das ist sehr, ja, sehr weiterbringt, wenn man sowas konfiguriert hat. Ich habe das zu Hause bei mir auch laufen, dass ich einfach für mich rückwirkend nachvollziehen kann, wer hat wo welche Services genutzt und Ich kann vor allen Dingen auch gucken, wer sind zum Beispiel die Computer, die am meisten Traffic erzeugen, oder ich habe zum Beispiel auch so eine Internet of Things Lampe zu Hause, da kann ich dann ziemlich gut nachgucken, wann die immer nach Hause funkt. Da gibt es auch eine freie Implementierung, NFDump ist das. Ist ein sehr gutes Tool, das ist funktioniert auch sehr, sehr zuverlässig. Das ist ein UDP-basiertes Protokoll, was da gesprochen wird. Das heißt, es kann auch mal sein, dass eine gewisse Information nicht die Log-Senke erreicht. Aber wenn man da sagt, ich möchte 100% meiner Network-Flows an die Log-Senke schicken, dann hat man da schon einen sehr, sehr guten Eindruck, was so im Netz gelaufen ist. Und genau dann kann man sehen, okay, hier startet ein Flow, der wurde als erstes gesehen zu dem und dem Zeitpunkt, habe ich gesehen bis zu dem Zeitpunkt. Das heißt, man sieht die Länge und Dauer der Kommunikation, man sieht Quelladressen, Quellports, Zieladressen, Zielports, welches Protokoll da gesprochen wird, TCP, UDP, ICMP, wie viele Pakete das waren, wie viele Bytes das waren. Sehr, sehr informationsbringend. Kommen wir mal von den Netzwerkquellen auf die eigentlichen Hostquellen. Wertvoll für Fragestellungen wie, was hat eigentlich ein Angreifer auf einem bestimmten System gemacht? Das kann jetzt der lokale Nutzer sein, aber das kann auch ein Angreifer sein, der sich über ein Netzwerk zum Beispiel einer Maschine bemächtigt hat und einem Nutzer-Account und dann eben im Kontext des Benutzers Aktionen mit dem Computer durchführt. Da muss man eben immer probieren zu unterscheiden. Ist der Nutzer für die Informationen, die man jetzt auf dem Computer oder auf diesem Image findet, ist der dafür verantwortlich zu machen, oder war das vielleicht eben ferngesteuerte Aktivität, die da vorgegangen sind? Auf welche Daten konnte ein Angreifer zugreifen? Welche Daten sind vielleicht auch abgeflossen? Mit welchen anderen Computern hat sich ein Nutzer verbunden? Gerade dann ist das interessant, wenn man eben nicht diese Network Flows hat. Also Netflows, die sind in der Regel fallen die nur an, wenn eine Netzwerkverbindung über gewisse Router läuft. Aber es sind ja nicht alle Netzwerkverbindungen, die geroutet werden. Das heißt, gerade für das lokale Subnetz ist denn das eine wichtige Information. Wie war ein Nutzer in einen Betrugsfall verwickelt? Also wenn man gerade in so Standardbetrugsfällen, wenn man eben ganz viel und personalisiert und eine lange E-Mail-Historie finden kann auf einem Computer, wo auch persönliche Details zum Beispiel mit verwickelt sind, dann ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Angreifer da platziert hat, nicht ganz so hoch, ne? Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da eben der Nutzer verwickelt war, sehr, sehr hoch. Was ist Vor- und Nachteile? Also grundsätzlich ist das eher ein Mittel, wo man nicht sofort zugreift. Das ist eine sehr aufwendige Analyse. Also man hat immer große Datenmengen. Die Datenakquise kann, je nachdem, wie gut man da aufgestellt und vorbereitet ist, sehr aufwendig sein. Man muss erstmal, wenn Nutzercomputer betroffen sind und wir hier irgendwie, wenn es um Hackerangriffe geht, muss man erstmal zu den Nutzern hindackeln. Die müssen dann auch da sein. Dann braucht man deren Computer. Dann gegebenenfalls muss man die Festplatte ausbauen. Dann können die in der Zeit nicht arbeiten. Oder die haben den Computer gerade zu Hause. Dann muss man diese Festplatte kopieren. Braucht man auch erstmal ein System, wo das draufkommt. Gerade wenn das auch keine SSD sind, dann sind das heutzutage eine 6 Terabyte Festplatte zu kopieren. Oder gerade wenn das so ein RAID ist, macht es nicht einfacher. Das dauert lange und ist sehr aufwendig. Dann brauchst du eventuell sogar noch diesen entsprechenden RAID-Controller, wenn du irgendwie so ein Hardware-RAID hast. Also nicht so super. Die Images, die man anfertigt, die müssten dann ja auch zumindest eine gewisse Zeit vorgehalten werden, bis sie abschließend ausgewertet sind, gegebenenfalls noch länger, weil es noch weitere Nachfragen gibt. Das heißt, man hat da einen Haufen Daten, die man vorhalten muss, mehr oder weniger gut gesichert natürlich. Das ist teuer und aufwendig in einer Administration. Die Daten, die Systeme, die man da analysiert, sind häufig schon kompromittiert. Ja? Das heißt, die Informationen, die man aus den Systemen selber kriegt, sind nicht mehr so ganz trustworthy, wie wenn ich so Drittsysteme oder Dateien und Logs Drittsysteme mir angucke. Je nachdem, wie ich da Images anfertige, da kommen wir gleich in ein paar Details, ist das auch ein intrusiver Vorgang. Ja, also einerseits natürlich schon für den Nutzer, ich gehe jetzt sehr stark an sein Gerät und seine Daten ran, je nachdem, ob das jetzt im professionellen Kontext ist, wo es vielleicht keine private Nutzung zusätzlich ist, aber es ist halt schon immer auch komisch, ne? Je näher man an die Nutzerfestplatten geht, das ist auch für die Ermittler eher kein schönes Gefühl. Aber auch die Art und Weise, wie ein Image angefertigt wird, zum Beispiel bei Live-Systemen, dann muss ich ein Programm installieren, in der Regel, um mir ein Image anfertigen zu lassen. Und damit verändere ich ja auch das System selber schon wieder als Forensiker und mache den Tatort schmutzig sozusagen. Aber potenziell kriege ich da einfach Top-Ergebnisse raus, Ergebnisse, die ich mit anderen Methoden einfach gar nicht rausbekomme. Und deswegen ist es dann doch häufig ganz oft so, dass ich eben eine hostbasierte Analyse machen muss. Zur Untersuchung zieht man in der Regel ein Image und untersucht es von einem anderen Computer aus. Also zieht ein Image, fertigt eine Kopie an. Man muss sich Gedanken machen, fertige ich ein Online-Image an oder fertige ich ein Offline-Image an? Online bedeutet, ein Computer läuft, ja, und kopiert dann seine eigenen Daten auf eine weitere Festplatte, die ich da anstecke. Das heißt, ich stecke eine Festplatte im laufenden System an, dann wird ein Event erzeugt und der Computer verbucht zum Beispiel schon, dass ich eine Festplatte angesteckt habe. Dann sogar auch, welche Festplatte da angesteckt wird. Dann muss ich ein Programm installieren, um das Image zu installieren. Das verändert natürlich auch wieder das Dateisystem und den Zustand des Systems, verdrängt andere Programme aus dem Speicher, die gegebenenfalls wichtige Informationen geboten hätten. Das ist der Nachteil bei diesen Online-Geschichten. Andererseits gibt es auch manche Informationen, die ich nur online bekommen kann. Das heißt, gerade Programme, die nur im Hauptspeicher residieren, die kann ich nur über ein Online-Image bekommen. Oder Kryptolocker, falls die nicht so gut gemacht sind und symmetrische Schlüssel im Speicher halten, die könnte ich dann vielleicht noch die Schlüssel auslesen. Andererseits läuft dann das System auch weiter und kann gegebenenfalls weiter Dateien verschlüsseln. Also das ist immer ein gewisser Trade-off, den man da möglichst schnell auch treffen muss. Und die Entscheidung, die muss man schnell treffen, weil auch Zeit verstreicht. Je länger ich ein System laufen lasse, desto weiter kann natürlich ein Angreifer und Schadprogramm weiter auf diesem Computer aktiv bleiben. Genau. Tools of Trade gibt es einerseits, gerade wer aus dem Linux-Bereich kommt, aus dem Unix-Bereich, DD. Oder in der Windows-Welt ist da eigentlich ein sehr gutes Tool, dieser FTK-Imager. Der kann auch die Hauptspeicherkopie mit anfertigen. Wenn man Images anfertigt, also das ist so ganz trivial dann auch nicht, muss man sich überlegen, fertige ich ein logisches Image an, das heißt, ich gucke mir das Dateisystem an und kopiere dann die einzelnen Dateis, die das Dateisystem mir sagt. Oder kopiere ich die Festplatte Sektor für Sektor? Ja, auch potenziell Bereiche, die vom Dateisystem und vom Betriebssystem gar nicht erreichbar sind, dauert natürlich länger, braucht länger braucht länger zum Kopieren, ist mehr Speicher. SSDs und kaputte Sektoren sind nochmal eine besondere Herausforderung. Da gibt es eventuell auch Informationen auf Sektoren, die kaputt sind, die als kaputt markiert sind, wo auch viele Tools dann abbrechen, die ich dann nochmal besonders kitzeln muss, damit sie mir tatsächlich dann auch über die kaputten Sektoren und nochmal besonders langsam oder so, gibt es auch verschiedene Techniken. Bei SSDs ist es ja so, die haben eure SSD-Platten ja alle auch ein bisschen Speicher als Reserve und das ist gar nicht so wenig, zwischen irgendwie 5 und 50%, da halten sich die Hersteller auch schon bedeckt, aber das ist gar nicht so wenig. Die halten Speicherzellen vor, und wenn gewisse Speicherzellen auf der SSD dann alt und müde werden, dann benutzen sie die einfach nicht mehr, sondern benutzen noch so ein paar aus dieser Reserve. An diese Speicherzellen, die dann nicht mehr benutzt werden, würde man als Forensiker vielleicht ja auch ganz gerne kommen. Muss man sich auch darüber Gedanken machen. Gerade wenn das Image in Kooperation mit Nutzern angefertigt wird, zum Beispiel als Sachverständiger oder eben in Unternehmen, dann gibt es ja häufig Festplattenverschlüsselung, die muss man auch erstmal überwinden. Da weiß ich von Gesprächen mit Polizeiermittlern auch, ganz häufig ist es so, wenn die ein Image anfertigen in einem Fall und da sehen die am Anfang der Analyse, da ist eine Festplattenverschlüsselung, dann machen die genauso am Anfang so eine Triage wie in der Kriegsmedizin. Das ist ein Fall, den kann ich jetzt ernsthaft gut behandeln in kurzer Zeit und der braucht es auch, so dann mache ich noch schnell was. Aber so eine Festplatte, die kriege ich vermutlich eh nicht entschlüsselt, die packe ich erstmal auf den Speicher, auf den Stapel sozusagen und werte die dann aus. Wenn zum Beispiel bekannt wird, dass der Festplattenverschlüsselungsalgorithmus gebrochen ist, wie jetzt zum Beispiel gerade bei diesen TPM-Chips und BitLocker, oder je nachdem auch, wie denn der Anfangsverdacht ist, um was für einen Fall es sich handelt. Das Unangenehme ist dann einfach, dass die Festplatten, die dann von der Polizei eingezogen werden, ganz häufig dann in der Asservatenkammer liegen und man kriegt dann einfach jahrelang seine Festplatten nicht wieder. Aber dafür sind dann die Daten in guten Händen. Eine ganz wichtige Technologie, die da auch immer benutzt wird, ist beim Anfertigen der Images. Werden so eine Write-Blocker benutzt, hier zu sehen, da unten ein von der Firma Tableau. Das sind die Marktführer da in dem Bereich. Die stellen einfach hardwaremäßig sicher, dass wenn man eine Festplatte anstöpselt, dass so wenig Veränderungen wie möglich auf dieser Festplatte gemacht werden. Also dieser Power-Cycle-Counter, den ich vorhin erwähnt habe, der geht natürlich einen hoch, aber ich kann nicht aus Versehen auf der Festplatte schreiben. Ich hatte neulich mal einen Fall, wo es um die Anfertigung eines Images ging und da war der von meinem Fallpartner sozusagen, war denn die Idee tatsächlich, dass ich eine Festplatte dann auf einem Drittsystem einfach einhänge per USB. Dadurch werden natürlich aber auch sehr viel Daten gleich verändert. Dann gibt es eine Empfehlung auch, gerade auch bei gerichtsfesten Sachen so, nie auf dem Original arbeiten, aber auch da sollte man vielleicht an manchen Stellen nicht päpstlicher sein als der Papst. Also wenn der Fall nicht zu krass ist, wenn man nicht so gerichtsfest arbeiten muss oder die Festplatte nicht bald einen Geist aufgibt, dann kann man auch mit so einem Write-Blocker die Analysen gleich auf dem Original machen. Muss man auch sich Gedanken machen. Aber grundsätzlich ist erstmal so eine Handlungsempfehlung, nicht auf dem Original arbeiten und meistens eine Kopie machen, die Kopie dann wegschließen und Checksumme und sowas und dann nochmal von der Kopie nochmal eine Kopie mit der gleichen Checksumme und das ist dann die Arbeitskopie, dass da auch mal was daneben gehen kann. Es gibt auf Host-Computern gibt es so zwei Host-basierte Forensik, gibt es zwei Arten auch. Einmal dokumentenbasierte Forensik und eventbasierte Forensik. Das Dokumentenbasiert ist dann ich gucke mir die einzelnen Dateien an und Daten, die auf der Festplatte liegen. Und bei eventbasierten Auswertungen geht es dann darum, Logs zum Beispiel auch wieder auszuwerten und Timestamps zu korrelieren und solche Sachen. Bei der dokumentbasierten Forensik auf den Hostcomputern ist es üblich so, dass man ein Carving macht. Das heißt, man hat ein Programm, was sich eben das Festplatten-Image anguckt und probiert rauszukriegen, was liegen denn da für Dateien überhaupt in dem Image. Das Dateisystem gibt solche Informationen natürlich auch selber preis, aber Forensikprogramme, die haben da nochmal ganz ihren eigenen Blick drauf, um vielleicht solche Sachen herauszufinden. Das ist eine JPEG-Datei, aber es ist halt auch ein Java-Programm. Und ich verlasse mich eben nicht so ganz genau darauf, was das Betriebssystem oder das Dateisystem mir sagt, dass das ist. Nachdem ich dann mit solchen Programmen auch gecarved habe, kann ich auch zum Beispiel Bereiche untersuchen, die auf der Festplatte, die eigentlich leer sind, ja, also die das Dateisystem mir gar nicht mehr anzeigt und die früher mal auf dem Computer existiert haben. Da wird sich denn, werden sich die einzelnen Bits angeguckt und oh, hier ist ein typischer Header, der zu einer JPEG-Datei gehören könnte und so kommt man dann zu JPEG-Dateien. Die stehen dann auch relativ sequenziell auf so einer Platte, kann man gut wiederherstellen. Funktioniert auch sehr gut bei SD-Karten, falls ihr mal eure Urlaubsbilder aus Versehen gelöscht habt. Wichtig ist, wenn man, genau, was man dann häufig macht in Betrugsfällen, ist einfach die Festplatte mal nach gewissen Strings zu durchsuchen, Schlüsselwörtern, die zum Fall zugehören, Namen können, möglichst unique. Also wenn ich nach und suche, das werde ich sehr häufig finden bei jemandem, der viel schreibt. Aber wenn ich nach ganz spezifischen, zum Beispiel Adressen suche oder Namen, dann komme ich doch auf eine möglichst eingegrenzte Datenreichtum sozusagen, den ich dann untersuchen kann. Wenn ich dann da gewisse Dokumente gefunden habe, kriege ich da wiederum neue Keywords raus, mit denen ich dann so ein Fachwort da ist, das Pivoting sozusagen, von so einem Abstecher machen kann und von da diese neu gefundenen Schlüsselwörter weiter als neue Suchwörter benutzen kann. Die Tools of Trade eigentlich für diese Analysen sind hauptsächlich kommerzieller Natur. Da ist der Marktführer ist Encase, das ist aber auch sehr, sehr teuer. Dann gibt es hier eine deutsche Firma X-Ways, die machen da auch ein sehr weltweit sehr renommiertes Produkt. Im Bereich des Open Source gibt es ein Tool, das heißt Radar 2. Das ist einerseits ein Disassembler und ein Debugger und so, aber ursprünglich war das von dem Autor mal als Forensik-Tool gedacht und wer sich damit auskennt, der kommt da auch zu sehr tollen Ergebnissen. Der Vorteil bei diesem Radar 2 ist, dass die sehr gute Softwareentwicklung machen und das stürzt einfach nicht so häufig ab wie zum Beispiel die ersten Produkte. Auch hier ist es so, man hat durchaus mit Abstürzen da zu kämpfen, wenn die Programme sich verschlucken bei Erkennung von irgendwelchen Dokumenten. Genau. Denn ist auf Windows-Dateisystemen häufig gibt es so eine Master-File-Table, die sehr interessant ist, die eben Informationen über die einzelnen gespeicherten Dateien auf dem Computer gibt. Wenn man zum Beispiel Dateien auf dem Windows-Computer löscht, dann werden die erstmal nur als gelöscht markiert. Die stehen dann weiter in dieser Tabelle drin, kriegen dann, da ändert sich dann ein Bit in der Tabelle und dann werden die dem Nutzer einfach nicht mehr angezeigt. Auf der Festplatte liegen die aber noch ganz genau nach wie vor und man kann sogar auch Namen und Metadaten herstellen, wann die erstellt worden sind und wann die geändert worden sind. Ein Aspekt ist auch immer der Slack Space. Ja, das ist eine Bezeichnung dafür. Ihr könnt euch das vorstellen: So eine Festplatte, die hat Datenfelder, die schreibt immer in ihre Sektoren rein und die haben eine gewisse Größe. Und wenn ein Datum da drin steht und irgendwann wieder überschrieben wird durch ein anderes Datum, was gegebenenfalls kürzer ist, hier wo ich jetzt vorstehe, blau markiert, dann gehören die Blöcke 1, 2, 3 jetzt hier zu der neuen Datei, aber die Blöcke 3,5 und 4 werden nicht überschrieben. Und da gibt es gegebenenfalls noch Informationen von der Datei drin, die interessant sind, die davor drin liegt. Ja? Ja, also die Frage war, wenn ich einem Nutzer Leserechte entziehe, dann ob das gleiche ist wie löschen. Ist das richtig? Ja, okay.
Hallo.
Jetzt kannst du es nochmal ins Mikro sagen, ja?
Okay, die Frage ist, Wie ist das, wenn ich jetzt bei einer Datei oder einem Ordner alle Lese- und Schreibrechte entziehe, also dass dann niemand mal irgendwelche Rechte hat? Ist das dann auch genauso, wie, als wenn die Datei gelöscht ist?
Glaube ich nicht, weil, also, oder würde ich jetzt so nicht interpretieren. Natürlich werden da unter Windows auch nur Einträge in dieser MFT, in dieser Master File Table geändert. Das ist insofern gleich, aber der Speicher wird dann ja nicht zum Neubeschreiben zum Beispiel auch wieder freigegeben.
Also habe ich dann sozusagen belebten Speicher, der nie wieder irgendwie überschrieben oder gelesen werden kann?
Na, du kannst ja auch wieder die, also nie wieder ist ja auch nicht wahr, weil dann du kannst ja auch die Rechte wieder ändern.
Oder müsste ich dann die Festplatte erst formatieren, dass das dann wieder geht?
Nö, also ich bin jetzt nicht der super Windows-Experte, aber unter Unix-Dateisystemen kannst du halt, wenn ich einmal dir Leserechte entzogen habe, kann ich dir auch Leserechte nach wieder einzeugen und das müsste bei Windows auch sein, auch gehen.
Naja, aber wenn ich nicht das Recht habe, diese Rechte wieder zu ändern?
Ja, es gibt aber mindestens einen Account, der immer die Rechte auch hat, ne? Der Administrator, oder? Das geht, okay. Okay. Genau. Diese Tools, die wir da eben angesprochen haben, also jetzt nicht Radar, aber die ersten, die bieten dann auch Hauterkennungsfunktionen. Das heißt, die gucken dann durch, oh, ich habe hier eine Grafik erkannt, wie viel Hautanteil hat die denn? Das sind genau für die Anwendungsfälle, die ich vorhin erzählt hatte. Und ja, eben die so Crashes und Imperfektionen und Falscherkennungen sind da auch da an der Tagesordnung. Das heißt, da ist immer diese Ansage, ja, probier's, wenn es mit Tool 1 nicht geht, probier es doch mit Tool 2 nochmal. Oder ganz häufig wird auch gesagt, wenn du eine Erkenntnis mit Tool 1 hast, probier sie mit Tool 2 nochmal zu verifizieren. Genau. Verschiedene Dateisysteme haben verschiedene Metainformationen. Zum Beispiel Timestamps, die für Dateien angelegt werden. Da gibt es den C-Time, die M-Time, die R-Time, die CR-Time, die E-Time, die alle unterschiedliche Bedeutungen haben. C-Time zum Beispiel Change-Time unter Windows. Unter Unix ist das dann eher die C-Time, die Creation-Time, glaube ich, ne? M-Time wann, ist die Modification-Time. Da muss man auch erstmal wissen, was der Unterschied zwischen Change-Time und Modification-Time ist. R-Time ist Access-Time, wann eine Datei das letzte Mal angefasst worden ist, also auch nur lesender Zugriff. CR-Time ist was von Windows, Creation-Time oder auch Burst-Time genannt, wann ist eine Datei ursprünglich mal angelegt worden. E-Time ist, glaube ich, irgendwie ein Timestamp, der wann Informationen über die Datei in der MFT geändert worden sind. Also ganz sattelfest bin ich da auch nicht. Die Auflösung dieser Timestamps, die man da hat, ist unterschiedlich. Also Access Time zum Beispiel ist tagesgenau und so eine Creation Time ist im Sekundenbereich genau. Muss man auch wissen. Es ist auch nicht nur wichtig, dass die Dateisysteme diese Features und Informationen vorhalten, sondern man muss auch genau gucken, welches Betriebssystem ist denn da gelaufen und auch vor allen Dingen, welche Konfiguration auf dem Betriebssystem ist denn da gelaufen. Denn irgendwann hat man gemerkt, gerade wenn ich Festplatten habe, die ziemlich langsam sind und ich bei jeder Datei, wenn ich sie lesend aufrufe, erstmal schreiben muss, wann ich sie angefasst habe, dann ist das eben sehr hohe Performance, die ich dann einfach in das Management von diesen Metainformationen verliere. Deswegen mountet man zum Beispiel auch Dateisysteme ganz häufig ohne R-Time, um da keine Performance zu verlieren, denn die Metainformation braucht man als Nutzer in der Regel nicht. Und auch Windows hat heutzutage, schreibt diesen R-Time auch nicht mehr aktiv. Granularität der Timestamps habe ich gesagt. Genau, andere Dateisysteme bieten dann sowas wie Resource Forks, das heißt irgendwie so Zusatzinformationen über Dateien im als Alternative, die auch erstmal ausgelesen müssen, oder NTFS bietet Alternative Data Streams. Man hat einen File Owner, File Permissions haben manche Dateisysteme, NTFS zum Beispiel, genau, aber FAT zum Beispiel hat keinen Owner und keine Permissions. Manche Dateisysteme haben Snapshots, das heißt, wenn ich jetzt eine Datei gelöscht habe, es liegt vielleicht noch ein Snapshot der Datei vor, wie sie gestern zum Beispiel war. Da muss man sich auch ganz schön reinfitzen, um die Besonderheiten der einzelnen Dateisysteme kennenzulernen. Das Betriebssystem selber bietet ja ganz häufig noch so Zusatzfunktionen, nicht nur eine R-Time, also nicht nur eine Access-Time, wann ich eine Datei angefasst habe, sondern wenn ich Doppelklick auf eine Datei mache und die wird in OpenOffice zum Beispiel geöffnet, dann gibt es eine Funktion, die heißt Most Recently Used. Das heißt, zuletzt verwendete Dokumente ist das. Das gibt es in der Regel auch unter allem Betriebssystemen und großen Window-Managern. Das sind zum Teil, und da muss man auch wieder Details beachten, wird das unter verschiedenen Betriebssystemversionen anders gemacht. Windows 8 zum Beispiel legt das jetzt, sagen wir mal, als Verknüpfung an in einem Ordner, legt eine Verknüpfung an, und Windows 10 zum Beispiel legt in der Registry gewisse Keys an und manage das darüber, dass man eben auch genau gucken muss, wenn ich diese Most Recently Used Dateien mir angucke, welches Betriebssystem habe ich denn da jetzt eigentlich in der Auswertung. Die bleiben auch erhalten, wenn ich denn die Datei lösche selber, ja, bleibt dennoch erhalten der Verweis auf die Most Recently Used, zumindest in einigen Betriebssystemvarianten. Es gibt bei Windows so einen Mechanismus, der heißt Prefetch, der auch auswertet, welche Datei wie häufig aufgegriffen wird und dann Counter hat, um die dann möglichst schnell auch liefern zu können. Das ist eine Informationsquelle. Also wir gehen jetzt hier im Schnelldurchgang mal durch, weil es eben doch sehr viel ist und in diesem Vortrag, glaube ich, in die Tiefe gehen schwierig ist. Die Registry unter Windows ist eine Goldgrube. Konzeptionell wird ja oft gesagt, es ist eher so ein Setting, so eine Konfigurationsgeschichte. Die Forensiker titulieren das eher als eher so ein endlos wachsendes Log mit Konfigurationsfunktionen. Also da stehen auch alte Informationen ganz häufig drin. Welche Programme wurden installiert und deinstalliert? Welche Programme wurden gestartet, von welchem Nutzer, welche USB-Sticks zum Beispiel haben schon mal an einem Computer gehangen, und auf dem USB-Stick im Dateisystem kann man dann über die Eigenschaften des Papierkorbs zum Beispiel auch feststellen, an welchem Windows-Computer oder an welchem Mac, weiß ich jetzt nicht, aber hat dieser USB-Stick schon mal gehangen. Auch da ist wieder diese Regel der zwei Objekte, die aufeinandertreffen. Genau. Ja, Mikrofon am besten. Ja. Ja, also ich glaube, das Mikrofon war nicht an. Ich wiederhole die Frage nochmal. Also wenn das System von Malware befallen ist, inwiefern das Auswirkungen hat auf die Analysen? Also einerseits natürlich geht es ganz häufig ja bei diesen Analysen darum, rauszufinden, was macht die Malware. Insofern, wenn das System nicht mit Malware befallen ist, dann kann man es gar nicht daraufhin analysieren. Natürlich ist es so, wenn ich einen Betrugsfall eines einzelnen Nutzers dem nachgehen möchte und habe dann aber ein kompromittiertes, das heißt von Malware befallenes und von einem Angreifer kontrolliertes System, dann ist es sehr viel schwieriger zu trennen, was macht die Malware und was macht der Nutzer. Da komme ich auch, falls wir da noch hinkommen, auf der letzten Folie noch zu. Da geht es also, je nachdem auch wie viel Aufwand man denn wieder treiben muss, dann musst du möglichst gucken, wenn du schon identifiziert hast, das System ist von Malware befallen, dann musst du gucken, welche Malware ist das, was hat die für Features, dann musst du dir das angucken, ist die zum Beispiel überhaupt in der Lage, jetzt in Frage kommende Modifikationen am System zu machen, die den Nutzer gegebenenfalls entlasten können. Aber es ist natürlich steigende Komplexität. Genau, auch hier die Tools of Trade, da gibt es RackRipper und Plazo und Timesketch, wer mal googeln möchte. Das sind für solche Aktivitäten Programme, die man da nutzt. Eine ganz wesentliche Quelle sind grundsätzlich auch erstmal Systemlogs, also nicht nur auf Netzwerksystemen fallen Logs an, sondern eben auch auf einzelnen Host-Systemen. Unter Unix ist das dann irgendwie unter /var/logs. Und da Messages oder Syslog oder je nachdem, was man da noch für Programme installiert hat. Unter Windows gibt es eben die Windows-Logs, die sehr, sehr aussagekräftig sind, wenn man denn weiß, wie man sie liest. Also Windows liegt sehr, sehr viel Logs an und jetzt mit zunehmenden Versionsnummern, die Windows 10 liegt halt noch sehr, sehr viel mehr Logs an als zum Beispiel so ein Windows 7. Allerdings sind die Logs gerade unter Windows schwer zu lesen und nicht gut dokumentiert. Das heißt, da muss man sich ganz schön reinfitzen, um zu wissen, was ist jetzt Log-Event 3328 oder 2488 oder das ist so, ja, nicht sehr nutzerfreundlich und ich habe so auch das Gefühl, Microsoft möchte einfach gar nicht, dass man so viel über die Systeme weiß. Also es ist eigentlich für mich sehr unangenehm, damit zu arbeiten. Ist nicht nur bei den Logs so, sondern eben auch bei der Registry, die nur halb gut dokumentiert ist oder Änderungen, die so zwischen verschiedenen Windows-Versionen stattfinden. Also da müssen sich auch gerade die Forensiker dann immer viel neues Know-how erkämpfen und können nicht einfach ein Manual lesen. Da gibt es einen ziemlich witzigen Vortrag, wer sich für Windows-Events interessiert. Windows-Events, Logs, Zero to Hero. Genau. Ein Aspekt zum Beispiel bei den Windows-System-Logs ist es auch, wenn ich als Angreifer das Log lösche, dann gibt es immer den Eintrag, ich habe jetzt, das Log wurde gelöscht. Aber natürlich kann man auch, je nachdem, wie viel Aufwand der Angreifer da treibt, hängt er einfach die Platte aus an ein Drittsystem, modifiziert von dort aus die Logs und schneidet genau das raus, was er möchte und hat dann irgendwie für den Analysten schwer nachvollziehbar Log-Einträge geändert. Genau, Hauptspeicherauswertung, ich hatte ja vorhin schon gesagt, in einigen Fällen lohnt es sich sogar, ein Image anzufertigen mit vom Hauptspeicher, ein Hauptspeicherabbild, wo es denn darum geht, zu gucken, wie der physische Hauptspeicher gerade ausgestaltet ist von der Computer. Da sind sehr, sehr viele wichtige Informationen können da drin sein. Welche Prozesse zum Beispiel laufen denn gerade im Moment des Snapshots? Welche Informationen haben denn die Prozesse? Was sind denn zum Beispiel bei Ransomware? Was sind denn Schlüssel, die verwenden? Oder gibt es weitere Auffälligkeiten, wie zum Beispiel, wenn Programme in andere Programme, Unterprogramme sozusagen, also Threat Injection, oder was einfach heutzutage immer üblicher wird, ist gerade bei Malware-Analyse, dass Malware gar nicht mehr auf die Festplatte schreibt, sondern durch irgendeine Eigenschaft hauptsächlich ausschließlich im Speicher bleibt und es hat dann häufig den Vorteil, dass wenn man das System neu startet, dass die Malware auch weg ist, das kauft sich der Angreifer denn dadurch, aber gewinnt dadurch, dass die forensische Analyse sehr viel schwieriger und aufwendiger wird. Wenn man so ein forensisches Image angefertigt hat, da ist eigentlich so das Hauptauswertungstool Volatility. Neben den großen, die ich vorhin genannt habe, kommerziellen, aber das ist ein Open-Source-Projekt und sehr lebhaft, was auch über Betriebssystemgrenzen hinweg funktioniert. Also es läuft nicht nur auf Linux, sondern man kann unter Linux damit auch hervorragend Windows-Images auswerten, wer da mal googeln möchte. Ist auch nicht so schwer in der Benutzung. So, das waren jetzt erstmal ein paar Auszüge runtergerattert. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Kontext euch dazu bieten. Ihr wisst, wo Forensiker überall Spuren suchen können auf Host-Computern. Und da waren jetzt zum Beispiel die Infos, die einzelne Programme über euch als Nutzer anfertigen, noch gar nicht drin. Also ich habe das zwar erwähnt, aber so ein Browser, der protokolliert ja auch relativ gut, was ihr macht. Und da fallen dann auch wieder Caches an. Oder wenn ich in VI, also so ein Editor, eine Datei editiere, dann wird ja auch eine Kopie davon angelegt, irgendwie so eine Swap-Kopie, oder, Sven? Nicht immer, kann so sein, ja. Wenn man das als Nutzer konfiguriert hat oder weiß oder auch nicht weiß. Also da fallen auch viele Daten an. Flash zum Beispiel hat auch Flash-Cookies, die sie sammeln. Und das heißt, wenn ein Nutzer nur die Cookies eines Browsers löscht, können zum Beispiel Flash-Cookies noch vorhanden sein. Aber da gibt es viele andere Vorträge, die da die Spuren deuten. Kommen wir nochmal zum Schluss, so ein paar Minuten auf Document Forensics. Das heißt, ein Forensiker guckt sich einzelne Dokumente an. Sinnvoll für Fragestellungen wie, ich kriege hier irgendwie eine Rechnung geschickt, yourinvoice.zip. Ist das jetzt wirklich eine Rechnung oder ist das tatsächlich eventuell sogar ein Schadprogramm, das dem Nutzer da zugeschickt worden ist? Wenn ich ein Schadprogramm habe, was macht das eigentlich auf dem Computer? Verschlüsselt das was oder bietet das eine Hintertürfunktion oder so ganz, wie verschlüsselt es denn? Ist es symmetrisch oder asymmetrisch? An welchen Dateien war ein Angreifer zum Beispiel dran? Bekomme ich ein Passwort noch zurückgerechnet? Zum Beispiel hier Staatstrojaner wurde auch mehr oder weniger so analysiert. Genau. Aber auch solche ganz für Betrugs- oder Nachweisfälle. Fragestellungen wie, welcher Nutzer hat eigentlich eine Datei ausgestellt oder wo wurde ein Foto aufgenommen? Ja? Häufige Dokumente, die man sich da angucken muss, gerade was so Malware angeht. Heutzutage wird Malware viel entweder direkt als Executable gemacht, aber weil das viele Leute mittlerweile rausfiltern, probieren die Angreifer die Schadaktivitäten in andere Dokumente zu verlagern. Momentan ist da sehr in Mode PDF und Office-Dokumente, Flash-Dateien, weil einfach die Nutzer alte Flash-Player haben. Und da muss man eben sich als Forensiker angucken, was macht denn jetzt so ein Schadprogramm. Aber ein anderes Beispiel ist auch eine JPEG-Datei. Neben dem Foto, was ihr da schießt, gibt es auch immer ein paar Metainformationen, die angelegt werden, diese EXIF-Tags oder EXIF-Dateien. Und die sind in der Datei drin, die kann man sich mit Bordmitteln zum Teil, aber auch mit Zusatzprogrammen anzeigen lassen. Und wenn ihr das mit dem iPhone ein Foto macht, dann steht da in der Regel auch drin, wo ihr das Foto aufgenommen habt. Oder es gab schon viele Fälle, wo es wird eine kleine Vorschau gespeichert, die sieht man jetzt hier nicht. Eine Vorschau, dass wenn ich eine 500-Megabyte-Datei habe, dass der Computer nicht diese ganzen 500 Megabyte lesen kann, sondern diese Vorschau nur generieren kann. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Betrüger auf dem Hauptbild eine Veränderung gemacht hat, dann kann, wenn die Vorschau gut ist, der Forensiker eventuell aber eben aus dieser Vorschau erkennen, das Bild hat aber mal anders ausgesehen. Genau. Warte mal, was? Ach so. Ah genau, das ist jetzt nochmal in groß, die GPS-Koordinaten aus einem Bild. Oder hier zum Beispiel im PDF, wer hat das erstellt oder auch mit welchem Programm ist das erstellt worden. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Informationen stimmen, ist gegebenenfalls hoch, aber das sind halt auch alles nur Bits und jemand, der darüber Bescheid weiß, ein Angreifer, der kann sowas natürlich auch ändern. Und deswegen ist an vielen Stellen auch die Attribution sehr schwierig. Das heißt, nur weil da jetzt steht pdfkit.net, hat diese Datei erstellt, heißt das nicht wirklich, dass PDF-Kit.net die erstellt hat. Ja, das heißt, ein Angreifer, der sich darüber Gedanken gemacht hat, der kann auch eine Datei erstellen, wo auch an der Stelle steht, ist mit PDF-Kit.net erstellt worden, ist aber in echt nicht mit PDF-Kit.net erstellt worden. Und deswegen sagt man halt auch ganz häufig, dass diese Attributierung, die durchgeführt worden, hier gibt es eine Malware von den Russen oder von den Chinesen, dass die nicht sauber sind, weil einfach ein Angreifer, gerade wenn er viel Know-how hat, diese ganzen Dinge beachten kann und der programmiert dann einfach, wenn ein Amerikaner auf dem russischen Computer programmiert und kompilieren lässt, dann sind die Abdrücke einfach sehr, sehr ähnlich oder gleich der Russen. Genau, bei der Dokumentenanalyse gibt es zwei Vorgehen, auch wieder eine dynamische und eine statische. Dynamische Auswertung, das heißt, wenn wir uns jetzt nicht mit den Metadaten beschäftigen, sondern eher mit Malware, dann läuft es eher so, dass ich auf einem Laborsystem, möglichst abgekoppelt, nicht auf meinem Arbeitscomputer, mal so eine Malware laufen lasse, gucke mir vorher an, wie hat das System ausgesehen, gucke mir danach an, wenn die Malware gelaufen ist, wie sieht das System danach aus und kann eben feststellen, diese und jene Dateien sind geschrieben worden, diese und jene Registry-Einträge sind geschrieben worden. Das kann man auch automatisieren, dass einfach solche Sandboxes nennt man das, Programme, die diese Programme automatisch und die Dokumente automatisch ausführen lassen, um zu gucken, das Programm trägt sich an 4 Stellen als neues zu startendes Element ein, macht ja vermutlich nicht jedes Programm. Ich erhöhe gleich mal die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier um Malware handelt. Da gibt es eben eine Open-Source-Implementierung auch, Cuckoo nennt sich das, aber in der Regel sind die Aktivitäten und die Bewertungen der Hersteller, die solche Sandboxes kommerziell anbieten, das ist eben immer deren Voodoo oder deren Secret Source und man weiß immer gar nicht so ganz genau, wogegen die messen. Also halte ich jetzt persönlich auch nicht so viel von. Genau, welche Registry-Keys wurden geschrieben, dann gibt es sowas wie Mutexe, also gibt eine ganze Latte an Indikatoren, wonach man gucken kann. Und in der statischen Analyse geht es dann darum, da gibt es Programme, auch wieder entweder sowas wie IDA oder Radar, dass man Programmcode dann disassembled und sich dann einzelne Programme anguckt. Wird hier sehr speziell, Vortragszeit ist auch zu Ende, braucht man aber, wenn man zum Beispiel in der FAZ ein Feuilleton schreiben möchte über einen Staatstrojaner, das ist dann quasi Programmcode, so sieht das aus, beschäftigen sich denn Malware-Forensiker mit. Insofern haben wir jetzt noch 1:30 für Fragen. Ansonsten wünsche ich euch noch eine tolle Datenspuren-Veranstaltung.
Wir haben ein bisschen mehr Zeit für Fragen, weil ich gehöre, dass sich die Postmoderne die Hypermoderne leicht nach hinten verschiebt.
Ah, super.
Ich hätte eine Frage zu dem Slack Space. Das ist, ich vermute mal, das wird dateisystemspezifisch sein, wie Dateisysteme das handhaben. Beziehungsweise gibt es halt irgendwelche Settings, mit denen man diesen Slack Space ausnullen könnte per Default? Mhm. Weil das wäre jetzt gerade bei verschlüsselten Festplatten halt ein erhebliches Datenleck.
Ja, also es gibt Programme, die schon auch zusehen, dass Speicherplatz vormals komplett überschrieben wird, bevor er neu überschrieben wird. Ja, unter verschiedenen Betriebssystemen gibt es sowas. Da kann man sich auf jeden Fall drum kümmern. Für verschlüsselte Dateisysteme ist das aber kein großes Angriffsszenario, da die Daten, die ja auf die Festplatte draufgeschrieben werden, sind ja verschlüsselt.
Ja, aber ich habe jetzt beispielsweise, ich habe halt mein DM-Krypt und da drin habe ich ein X4 und das X4 hat eine Block-Size von 4 Kilobyte und ich schreibe da eine 1 Kilobyte Datei rein und in diesem Block stand aber halt vorher eine 4 Kilobyte Datei und jetzt kopiere ich diese Datei, diesen 4 Kilobyte Block auf ein anderes nicht verschlüsseltes X4, mhm. Dann wird ja dieser gesamte Block kopiert. Das heißt, ich leake quasi 3 Kilobyte Daten aus dem verschlüsselten Bereich in einen nicht verschlüsselten Bereich, weil das X4 ist ja nicht an sich verschlüsselt, sondern ich habe ja quasi einen Encryption-Layer drumherum.
Ja, genau, aber eben, weil da, so wie ich das jetzt verstehe, schreibst du ja kein Mal ohne diesen Verschlüsselungslayer zu verlassen.
Nee, ich meine, ich habe eine Platte, die hat ein DM-Crypt mit dem X4 drin und eine Platte, die hat ein blankes X4 ohne Verschlüsselung. Mhm. Und ich schiebe jetzt quasi diesen 4-Kilobyte-Block mit 1 Kilobyte richtigen Daten auf die unverschlüsselte Platte. Mhm. Dann würde ich ja theoretisch quasi 3 Kilobyte unverschlüsselt aus diesem, ich sag mal, Encryption-Layer entfernen und die halt quasi auf eine unverschlüsselte Platte schreiben.
Kann ich jetzt so nicht nachvollziehen. Ja, können wir vielleicht gleich im Nachgang nochmal zu zweit sprechen?
Hallo. Zunächst mal sehr spannender Vortrag, vielen Dank. Was ich mich frage, du hast häufig davon gesprochen, dass man also auch nachweist, ob eventuelle Angreifer Daten verändert haben. Jetzt scheint das ja auch in einem Firmenumfeld recht häufig der Fall zu sein, dass man Forensiker hat. Und die Frage, die ich mir eigentlich stelle, ist, wie verifiziert sich denn die Branche eigentlich selber? Für mich klingt das so nach einem recht guten Plot, einen unbequemen Mitarbeiter loszuwerden. Man nimmt den Rechner unter einem Vorwand in die Forensik, packt da hier und da ein paar Daten drauf und dann hat man da plötzlich belastendes Material.
Ja, das ist durchaus auch ein Angriff, über den man nachdenken muss. Da ist also ich persönlich jetzt, was ich im letzten Jahr gesehen habe, finde auch, dass manche Arbeitsweisen nicht so ganz sauber sind. Wenn es jetzt allerdings um solche Sachen geht, dass eine Firma aktiv jemanden Material unterjubelt, um ihn loszuwerden, brauchen sie dafür einen Forensiker, weiß ich nicht. Das kann auch ein normaler Admin so, ja. Und natürlich ist es so, dass natürlich der, wenn es dann zu einem Rechtsstreit kommt, dann wird der unliebsame Mitarbeiter sich natürlich auch einen Forensiker, einen Sachverständigen suchen und der wird das dann, je nachdem, wie gut er ist, aufdecken oder nicht. Oder plausibel machen. Ja, also da würde ich auch ganz klar als Forensiker immer probieren, wenn ich da jemanden verteidigen muss, nochmal das eben deutlich zu machen. Hier, pass mal auf, der war aber jetzt nicht der Einzige, der Schreibrechte auf dem System hatte und das ist durchaus plausibel, dass, keine Ahnung, über die Antivirus-Konsole oder über, dass der Admin da Dateien abgelegt hat. Ne? Aber wie gesagt, wenn es eben über Backups hinweg und über Drittsysteme hinweg auch nachvollziehbar ist, dass da auch unter anderem einerseits Betrugsdateien, aber auch andererseits zum Beispiel persönliche Infos ausgetauscht worden sind, dann ist das wird es halt schwierig. Ne? Oder wenn ich als Forensiker sage, ja, es kann auch übers Antivirus-System reingekommen sein, so, ja, weil da noch andere Leute Schreibrechte dadurch auf der Platte hatten, dann muss ich da auch das am besten untermauern. Also es ist halt schwierig zu sagen, ja, es kann reingekommen sein, ja, aber jetzt gib mal ein paar Evidences dafür. So. Also ganz so einfach ist es dann doch nicht.
Weitere Fragen, Anmerkungen?
Ja, ansonsten, ich bin noch bis heute Nachmittag hier, gerne mal so. Du, da hinten war noch was. Dann du hier gerne noch mal vorne. Okay, super. Na dann seid ihr entlassen. Viel Spaß. Bis dann.